Es war das erste Mal, dass Ricetto und Agnolo auf dem Wasser fuhren. Das Boot rührte sich zunächst nicht vom Fleck. Je mehr Marcello ruderte, umso unbeweglicher blieb es. Danach löste es sich allmählich vom Floßhaus, trieb aber wie besoffen mal in die Richtung.
»Du Scheißkerl, du!« schrie Agnolo so laut er konnte. »Verstehst du überhaupt was vom Rudern?«
Das Boot spielte völlig verrückt und ging ganz beliebig mal rauf und mal runter, ein bisschen Richtung Ponte Sisto und ein bisschen Richtung Ponte Garibaldi. Doch die Strömung trieb es nach links auf dem Ponte Garibaldi zu, auch wenn sich der Bug zufällig mal in die andere Richtung drehte. Und Guaione, der an der Gitterbrüstung des Floßhauses auftauchte, fing an, irgendetwas aus voller Kehle rüber zu brüllen, und zwar so angestrengt, dass er zu platzen drohte.
»Dieses Arschloch!« schrie Agnolo Marcello wieder an. »Jetzt können Sie uns sicher in Fiumicino wieder an Land ziehen.«
»Hör bloß auf, mir auf dem Sack rumzutrommeln«, sagte Marcello, der sich bis zum Umfallen mit den Rudern abrackerte, die entweder auf das Wasser schlugen oder bis zum Griff eintauchten.
»Probier du's doch los!«
»Schließlich bin ja nicht ich von Ostia«, brüllte Agnolo. Inzwischen war das Ciriola schon ziemlich weit entfernt und schaukelte über dem Heck auf und ab. Unter dem Grün der Platanen begann die Ufermauer, sich in ihrer ganzen Länge vom Ponte Sisto bis zum Ponte Garibaldi auszudehnen, und die Jungs, die über das ganze Ufer verstreut waren, manche an der Schaukel, andere am Sprungbrett, wieder andere auf dem Floß, wurden immer kleiner, und ihre Stimmen konnte man nicht mehr unterscheiden. Der Tiber zog das Boot in Richtung Ponte Garibaldi, wie eine der Holzkisten oder eines der Wrackteile, die an der Oberfläche trieben. Und unter dem Ponte Garibaldi konnte man sehen, wie das Wasser zwischen den Untiefen und den gewaltigen Gesteinsbrocken der Tiberinsel schäumte und strudelte. Guaione hatte das beobachtet und brüllte weiter mit seiner verrosteten Stimme vom Floß aus. Das Boot war inzwischen auf der Höhe des Hühnerstalls angekommen, wo innerhalb des mit Pfählen abgegrenzten Gebiets die Jungs planschten, die nicht schwimmen konnten. Von Guaiones Gebrüll aufgeschreckt kamen aus dem mittleren Holzbau Orazio und ein paar weitere, von der Hitze völlig erledigte Kerle raus und sahen sich das Schauspiel an. Jetzt fing auch Orazio an zu fuchteln und die Kerls lachten. Ricetto sah Marcello mit hochgezogenen Augenbrauen und verschränkten Armen an. »Willst du uns vielleicht bis auf die Knochen blamieren?« fragte er. Aber Marcello war wieder zu Kräften gekommen. Das Boot zielte nun ziemlich gleichmäßig auf das andere Ufer und die Ruder bekamen die Strömung unter Kontrolle. »Fahren wir darüber«, sagte Agnolo jetzt. »Und was soll ich da?« kam es angewidert von Marcello zurück, der wie ein Springbrunnen aus allen Poren schwitzte. Obwohl die Sonne voll auf das Ufer des Ciriola runterknallte, war es von einem grauen, müden Schatten überzogen. Auf den kleinen, dunklen Felsen, die von einer fingerdicken Fettschicht überzogen waren, wuchs niedriges Gestrüpp und kleines, dorniges Grünzeug, und von den Mengen von Abfall, die sich kaum bewegten, stockte das Wasser an manchen Stellen. Das Boot mit den dreien polterte hier durch und streifte um Haaresbreite an den Steinblöcken vorbei, und weil dort kaum Strömung war, gelang es Marcello, das Boot flussaufwärts Richtung Ponte Sisto zu drücken. Doch das linke Ruder schlug dabei gegen die Steine, und er hatte alle Hände voll zu tun, dass es nicht zersplitterte oder ihm ins Wasser entglitt und davon schwamm. »Rudern wir doch in die Mitte, was soll's?« wiederholte Ricetto, ohne sich um Marcellos Kraftakte zu kümmern. Ihm gefiel es, in der Mitte des Flusses zu treiben, so mitten auf dem Wasser, weg vom Ufer. Und als er den Blick kurz hob, packte ihn die Wut, als er zwei Schritte vor sich den grauen Ponte Sisto gegen die blendende Wasserfläche und den Gianicolo und die riesige wolkenweiße Peterskuppel erblickte.